Widerhall.
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 Widerhall. Das Echolot für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Wissenschaft und Kultur im Freien Radio Salzkammergut.
Der Kultursommer im Salzkammergut. Wir widmen uns zwei Institutionen und sprechen mit Karin Bergmann, der Leiterin des Theater- und Literaturbereichs der Salzkammergut-Festwochen Gmunden, übers Theater und das heurige Programm und waren zu Gast beim Klimt-Zentrum in Kammerschörfling am Attersee, das dieses Jahr auch einen Schwerpunkt Alfred Kubin widmet. Und herzlich willkommen beim Widerhall, sagt Jörg Stöger. Seit 2022 leitet Karin Bergmann den Theater- und Literaturbereich der Salzkammergut-Festwochen Gmunden. Seitdem hat die ehemalige Burgtheaterdirektorin neue Impulse und spannende Produktionen an den Traunsee gebracht. Die Theaterbegeisterte ist mit ihrer Expertise und ihren Fähigkeiten, diese auch mit lokalen Bedürfnissen zu vernetzen, sicher ein Glücksfall für die Festwochen, die damit auch auf qualitativer Ebene im Theaterbereich noch einmal gewachsen sind. Im Folgenden ein Gespräch mit Karin Bergmann, unter anderem über die Bedeutung des Theaters in der heutigen Zeit, über Thomas Bernhard, dem wie immer ein Schwerpunkt gewidmet ist, und über die Theaterpremiere des Stücks Eurotrash nach dem Roman von Christian Kracht, eine Premiere, die zum Zeitpunkt des Interviews schon über die Bühne des Stadttheaters Gmunden gegangen ist.
Ja, und ich begrüße sehr herzlich Karin Bergmann hier bei den Salzkammergut-Festwochen Gmunden. Wir sitzen hier im Kinosaal in der ersten Reihe. Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben.
Guten Morgen, danke. Ich freue mich auf unser Gespräch.
Ja, eine Premiere liegt schon wieder, kann man schon wieder zurückblicken. Wie geht es Ihnen damit? Wie sind die Gefühle, wenn Sie auf diese Premiere zurückblicken? Sind das positive der Freude oder mischt sich das auch mit Wünschen für Nächstes?
Also vor allem war es dieses Jahr noch aufregender als in den vergangenen 3 Jahren, weil wir haben bisher hier immer Klassik wie Shakespeare oder Klassiker der Moderne, Schnitzler, gezeigt. Heuer haben wir uns zum ersten Mal an einen zeitgenössischen Autor getraut, Christian Kracht. Und das ist schon eine Herausforderung, nicht nur sozusagen an die Künstlerinnen oder Künstler, die das Stück sozusagen machen, sondern auch an das hiesige Publikum. Weil es ist ja doch ein anderes Publikum, als man es an sozusagen gelebten Theaterorten wie Linz oder Wien etc. findet. Hier ist ein spezielles Publikum, hoffentlich, wie ich immer sage, viele Einheimische, aber natürlich auch Sommerfrischler, Touristen etc. Und das war irgendwie sehr spannend, weil es halt... Es ist, wie der Autor es selbst nennt, eine Tragödie mit komödiantischem Einschlag. Ganz so tragödisch ist es nicht, aber es ist natürlich eine große Herausforderung im Sinne von einer Familienaufstellung. Jeder hat Familie, die kann man sich nicht aussuchen. Die muss man nehmen, so wie sie ist, und damit muss man zurechtkommen. Je nachdem, was man als Kind erlebt hat, wie man seine Jugend in Erinnerung hat, ob das schöne Dinge waren, ob das auch mit Verletzungen zu tun hat, ob das mit Enttäuschungen zu tun hat, das schleppt man das ganze Leben mit. Und das hat Christian Kracht in einem ja ursprünglich sozusagen sehr spannenden Roman, Eurotrash, niedergeschrieben. Und dieser Stoff hat dann sofort so die Theaterleute angesprungen, dass er ja in Hamburg, in Wien, in Berlin sozusagen überall auf die Bühne kam. Und es hat hier auch gut funktioniert.
Das heißt, zeitgenössisches Theater kann auch auf lokalen Sommerfestivals Platz haben.
Ja, also ich glaube, man muss sozusagen auch dem Publikum was zutrauen. Nicht unbedingt zumuten, aber man muss es herausfordern. Und wenn man das mit guten Schauspielerinnen und Schauspielern macht und mit Themen, wo auch jeder sozusagen irgendwo andocken kann, hat man, glaube ich, eine ganz gute Chance.
Wie geht sich das jetzt im Sinn der Ökonomie auch aus? Es sind ja doch nur wenige Vorstellungen. Gibt es da Möglichkeiten der Kooperationen?
Das ist ja überhaupt die Basis, auf der wir hier Theater machen können. Das war von Anbeginn an so von meinem ersten Jahr, dass ich mir jeweils einen Co-Produktionspartner gesucht habe. Immer ein sozusagen regelmäßig bespieltes Theater. Zum einen natürlich aus finanziellen Gründen, weil die Salzkammergut-Festwochen sind ein kleines Festival. Die könnten alleine nie eine Theateraufführung stemmen. Und zum anderen, weil es mir sehr wichtig ist, dass diese Aufführungen, die hier im Sommer dreimal gezeigt werden, dass die dann auch in der kommenden Spielzeit die Chance haben, eine ganze Saison ein Publikum zu erreichen. Und wir haben heuer zum zweiten Mal eine Koproduktion mit dem Landestheater Linz. Das bietet sich irgendwie an, nicht nur, weil wir Nachbarn sind, auch weil ich seit vielen Jahren eine sehr schöne Verbindung mit David Bösch, dem Schauspieldirektor von Linz, habe. Er war auch viele Jahre Regisseur am Burgtheater. Und es ist eben auch ökonomisch sozusagen gut, weil es ist nah. Wir hatten natürlich auch schon schöne Dinge mit Klagenfurt oder mit St. Pölten. Aber das sind halt einfach logistisch noch größere Herausforderungen.
Man hat ja früher oft gesagt, dass Menschen in schwierigen Zeiten sich gerne ja ablenken lassen von Unterhaltungsfilmen etwa oder auch vielleicht von Unterhaltungstheater wie der Operette. Das künstlerisch ambitionierte Theater hat jetzt nicht in erster Linie die Funktion der Verdrängung, sondern soll ja eher im Gegenteil sensibilisieren und aufmerksam machen. Welchen Stellenwert hat dieses ambitionierte Theater und welchen Stellenwert hat die Theaterarbeit auch in Zeiten, in denen öffentliche Diskurse doch sehr stark von Krieg und Krisen geprägt sind?
Also zum einen ist es so, dass Theater ja gar nicht so schnell, sage ich jetzt mal, auf alles reagieren kann. Da kann man dann, ich nenne es jetzt mal sozusagen, Veranstaltungen drumherum machen, wie eine Diskussion oder wenn man lang genug Vorbereitungszeit hat, ein Symposium etc. Man kann natürlich, wenn man ein regelmäßig bespieltes Haus hat, kann man kurzfristig eine passende Lesung einschieben oder so. Wir sind ein, ich nenne es jetzt mal, ein Sommerfestival, was ja doch eine relativ längere Vorlaufzeit hat, in der wir alles fix verabreden müssen, dass wir die Künstler und Künstlerinnen sozusagen zu den Terminen bekommen, dass wir viele Monate vorher diese Sachen sozusagen auch in die sozusagen Druckwerke bringen müssen, damit wir Karten verkaufen können. Ich finde es immer richtig und gut, dass man unabhängig von diesen momentan extrem herausfordernden Zeiten, aber dass man eine gute Mischung bringt. Und ich habe im letzten Jahr schon gesagt, da waren noch nicht so viele Kriegsschauplätze, wie wir sie jetzt haben, was wirklich sehr, sehr bedrängend ist, die Vorstellung, wie sich gerade die Welt entwickelt. Aber dass die Leute im Sommer auch ein Recht auf Eskapismus haben. Und deswegen habe ich zum Beispiel heuer auch ganz bewusst eines meiner absoluten Lieblingstexte von Turini angesetzt, Alpenglühen, weil es einfach ein großes Panorama ist, wo es sowohl um unser Metier geht, also sprich Theater, um Sein und Schein, aber auch um die ganz großen, sage ich jetzt mal, Menschheitssehnsüchte. Wer möchte ich eigentlich sein? Wie habe ich mir mein Leben erträumt? An welcher Stelle stehe ich jetzt? Das sind alles Dinge, die man sich zwischendurch natürlich immer wieder fragt. Aber dass wir jetzt, ich sage jetzt mal, uns unseren Kommentar im Moment geben zu diesen großen Dingen, auf die wir alle nur im Moment, sage ich jetzt mal, mit, ich will nicht sagen mit Angst schauen können, aber sozusagen zumindest mit Wachsamkeit, das können wir nicht aktuell kommentieren.
Neben dem Recht auf Eskapismus kann die Beschäftigung mit substanziellen Themen, die uns Menschen betreffen, nicht auch eine Kraft geben, um in schwierigen Zeiten sozusagen unser Leben zu meistern?
Also zum einen ist es natürlich so, dass ich persönlich ganz stark an die Kraft sowohl der Schönheit der Worte, das ist jetzt unterschiedlich, das mag für den einen Lyrik sein, das mag für den anderen ein großer Prosatext sein, Aber und natürlich auch ganz besonders, auch wenn es nicht meine Domäne ist, die Musik, die uns wirklich einfach sowohl Hoffnung als auch Trost immer geben kann, und zwar in den unterschiedlichsten Spektren. Aber ich finde es eben auch wichtig, dass man in den Stoffen, die einem vielleicht alltäglich erscheinen, da komme ich jetzt nochmal auf unsere sozusagen auf unsere zeitgenössische Premiere heuer zurück, Eurotrash, dass wenn man eine Familiengeschichte erzählt, die trotz allem dann auch quasi die Geschichte des Kontinents widerspiegelt, auf dem wir leben, nämlich des alten Europas. Also wo sind irgendwie, sind die Werte wirklich irgendwie abgelebt oder sozusagen nicht mehr taufrisch, die wir halt immer in den Augen hatten, müssen wir irgendwie nachjustieren. Aber ganz wichtig ist, dass wir die Geschichte unserer Vorfahren, unserer Eltern spiegeln, um zu begreifen, an welcher Stelle stehen wir momentan und wo gibt es vielleicht Parallelen und wo müssen wir einfach sozusagen aufpassen, dass wir richtig abbiegen, um die Art von Leben, wie wir es führen möchten, nämlich in großer individueller Freiheit, dass die auch weiter gewährleistet ist.
In Österreich wird gerade an vielen Stellen im Kunst- und Kulturbereich gespart. Ja, welche Argumente könnte man der Politik gegenüberbringen, dass das vielleicht da auch nicht unbedingt die beste Idee ist, gerade auch in jetzigen Zeiten?
Also das ist natürlich zum momentanen Zeitpunkt wirklich sehr schwer. Ich bin natürlich immer ein absoluter Gegner, dass an der Kultur gespart wird, weil ich denke, Kultur ist gleichzusetzen mit Zivilisation, vor allen Dingen mit Investitionen in die Zukunft. Was ermöglichen wir jungen Menschen, was sie noch irgendwie erleben können, mitnehmen können an sozusagen Dingen, die Kultur ihnen geben kann. Andererseits hat man natürlich auch ganz klar dieses Solidaritätsgefühl, so nach dem Motto, wir müssen alle irgendwie unser Schärflein beitragen. Und im Moment werde ich mich hüten, irgendwie die Positionen meiner Jugend hier irgendwie zu aktualisieren nach dem Motto, Frieden schaffen ohne Waffen. Natürlich, das war unser Traum und so möchten wir leben. Aber ich finde es vermessen im Moment einfach zu sagen, ja, es muss alles so bleiben, wie es war. Die Menschen müssen schon das Gefühl haben, sie sozusagen, sie werden richtig, ich nenne es jetzt mal, geleitet. Natürlich liegt es an uns, wir wählen uns das aus, wir haben die Chance zu sagen, wie möchten wir geleitet werden. Wir müssen darüber mit denen sozusagen auch ständig im Austausch bleiben. Aber dass wir im Moment in ökonomisch sehr herausfordernden Zeiten leben, das ist so. Und davon ist die Kultur halt betroffen.
Die kann aber trotzdem einen Beitrag sozusagen leisten, um humanistische Gedanken auch trotzdem aufrechtzuerhalten.
Ja, das ist das, was ich zu Beginn gesagt habe, dass die Art und Weise, wie wir in der Lage sind, sage ich jetzt mal, die Menschheit zu schützen, zu stärken, auch sozusagen wieder aufzubauen, das ist etwas, das schafft Kunst, das schaffen Künstlerinnen und Künstler und das sollte man sozusagen nicht unterschätzen.
Karin Bergmann, auch heuer ist wieder ein Schwerpunkt Thomas Bernhard gewidmet. Er hat sich ja doch sehr stark an Österreich, an der österreichischen Nation abgearbeitet. Er wird aber auch international rezipiert. Inwieweit ist Bernhard auch über Österreich hinaus relevant, aktuell und haben seine Texte auch über Österreich hinausgehend Gültigkeit?
Also zum einen ist es natürlich so, dass Bernhard ist ein mittlerweile internationaler Autor und auch ein internationaler Theaterklassiker mittlerweile. Ja, dreimal mittlerweile. Er wird gespielt in Frankreich, er wird gespielt in Spanien, er wird gespielt in London. Es ist einfach so, die Themen, die Bernhard in seinen Werken uns nahe bringt, die sind nicht nur aktuell, sondern eigentlich war Bernhard ein Visionär. Er hat quasi das Österreich-Genom, das hat er selber natürlich auch in sich getragen im Sinne von, damit hat er ja auch immer gespielt, aber er hat sozusagen den Menschen wirklich tief in die Seele geschaut und alle Abgründe und alle Schwächen in seinen Texten immer wieder ganz, ganz sozusagen, ja, offengelegt. Und das ist immer wieder schmerzhaft und deswegen wird er ja auch immer noch von Menschen als Nestbeschmutzer bezeichnet. Aber letztlich ist Bernhard jemand, der in seinen Theatertexten großartige Rollen geschaffen hat und natürlich diese Konstellationen zwischen was ist ein Lebenswerk, sozusagen habe ich das, was ich mir erreicht, was ich mir vorgestellt habe, wie sehe ich auf mein Leben, worauf kommt es eigentlich wirklich an, nämlich auf die Verbindungen zwischen Menschen, das ist das, was Bernhard dann auch immer wieder erstaunlicherweise schreibt, wir sind nichts ohne den anderen, wir vermeintlich sozusagen wollen wir auf uns gestellt sein und eigentlich fehlt uns immer das Echo. Also Bernhard war auch ein zutiefst Liebender und ich finde, das merkt man in all seinen Texten.
Sie haben ja Thomas Bernhard auch persönlich kennengelernt bei Ihrer Arbeit am Burgtheater schon vor Ihrer Direktorenschaft gemeinsam mit Klaus Peimann. Jetzt ist ja oft das Thema sozusagen die Verbindung oder die Diskrepanz von Autor und Werk. Inwieweit ist es aus Ihrer Sicht bei Thomas Bernhard wichtig, auch seine Person hineinzunehmen, hat das Bedeutung oder kann man die Werke ganz unabhängig davon rezipieren?
Ich glaube, das kann man ganz selten. Ich glaube, dass jeder Autor, jede Autorin ihren sozusagen persönlichen Lebenshintergrund in irgendeiner Form sozusagen einfließen lässt in das Werk. Und bei Bernhard gibt es ganz, ganz viele Dinge, die sozusagen autobiografisch sind. Nicht nur seine ganz große, sozusagen ja mehrbändige Abrechnung mit seiner Kindheit und mit seiner Jugend, nicht nur mit seiner sozusagen ja nicht so, so bekannten oder auch nicht so umfangreich in seinem umfangreichen lyrischen Werk, aber es gibt viele Dinge, die sozusagen auf seine Krankheit verweisen, auf die Umstände seiner doch nicht so leichten Kindheit, auf seine nahe Beziehung zu dem Großvater. Also das ist schon sehr schön, das immer wieder zu spüren. Und ich hatte ja das Vergnügen oder das Privileg, ihn eben doch einige Jahre noch erlebt zu haben. Zuallererst bereits am Schauspielhaus Bochum, als er Probenbesuche zum Weltverbesserer gemacht hat. Und dann, als ich gemeinsam mit Klaus Peimann nach Wien gekommen bin, ans Burgtheater. Für mich war das Erstaunliche, dass Bernhard eben als Person eigentlich ziemlich anders war, als man vor allem sein Prosawerk erlebt hat. Überhaupt nicht hermetisch, überhaupt nicht dunkel, sondern ein lustiger, unglaublich unterhaltsamer Mensch, der ein Vergnügen hatte an Gesprächen mit Menschen, der keinerlei Dünkel hatte im Sinne von, dass er hat mit allen auf Augenhöhe kommuniziert, angefangen vom Portier bis zu jedem im Haus. Und ich habe das immer sehr genossen, die Begegnungen mit ihm.
Sie haben gerade auch im Burgtheater natürlich auch im Umfang her größere Möglichkeiten gehabt bei der Theaterarbeit. Aber was reizt Sie im Speziellen auch hier bei den Salzkammergutfestwochen gefunden?
Naja, zum einen bin ich in einem Alter, also man sagt zwar immer, die alten Leute sollen länger oder mehr arbeiten, aber ich bin ja schon sehr relativ deutlich über den Beginn des Pensionsalters. Und dass ich bei einem Festival wie dem Salzkammergut-Festival, was ein kleines ist, wie ich immer sage, ein sozusagen Feinkostladen, an einem so schönen Ort mit einem Theater, was nur 10 Schritte vom See entfernt ist, mit einem feinen Team, dass ich einfach da in einer Dimension noch arbeiten kann, dass ich Künstlerinnen und Künstler, mit denen ich eine lange Verbundenheit habe, hierher holen kann, die auch gerne kommen, dass es hier ein interessiertes Publikum gibt, alles in der richtigen Dimension, wie ich es noch schaffen kann, das ist fein.
Möchten Sie noch ein, zwei Programmpunkte besonders ans Herz legen für den heurigen Sommer?
Also auf jeden Fall lohnt es sich, nachdem wir naturgemäß Thomas Bernhard haben, vielleicht auch Peter Turini wieder zu entdecken. Wir haben zwei Abende mit ihm, einen im Bernhard-Haus mit einem Prosatext und dann eine, glaube ich, wirklich schöne szenische Lesung am 10. August von Alpenglühen mit Michael Mertens und Maria Happel. Und Peter Turini ist einfach ein Autor, den es sich lohnt, wieder zu entdecken.
Karin Bergmann, herzlichen Dank für das Gespräch und alles Gute für die Veranstaltungen.
Ich danke für das Interesse und ich hoffe, dass die Hörerinnen und Hörer auch Lust haben, hierher an den Traunsee zu kommen und unsere Vorstellungen zu besuchen. Danke.
Karin Bergmann, die Leiterin des Theater- und Literaturbereichs der Salzkammergut Festwochen Gmunden. Alle Informationen zum umfangreichen Programm gibt es auf festwochen-gmunden.at. Vom Traunsee an den Attersee. Erich Weidinger hat einen Beitrag über das Klimt-Zentrum in Kammerschörfling gestaltet, das heuer einen Schwerpunkt dem Künstler, Grafiker und Schriftsteller Alfred Kubin widmet.
Das Klimt-Zentrum in Kammerschörfling am malerischen Attersee hat seine Pforten für die neue Saison bereits Ende Mai geöffnet. Eingebettet in einer der inspirierendsten Landschaften Oberösterreichs lädt dieses kulturelle Juwel alle KunstliebhaberInnen und Liebhaber dazu ein, in die Welt Gustav Klimts einzutauchen. Jenes großen Malers, der hier am See viele seiner berühmten Landschaftsbilder schuf. Doch das Zentrum widmet sich nicht nur dem Schaffen Klimts, sondern öffnet auch Räume für die Auseinandersetzung mit weiteren Künstlerinnen und Künstlern, die sich vom Attersee und seiner Umgebung inspirieren ließen. Die Kuratorin Raffaela Hemmetsberger nimmt euch mit auf einen kurzen Gang durch diese besondere Ausstellung in Schörfling und stellt euch das künstlerische Kleinod am Attersee näher vor.
Der Verein Klimt am Attersee, also auch der Betreiber des Gustav-Klimt-Zentrums, möchte das Kulturgut Gustav Klimt am Attersee in das Klimt-Zentrum hereinholen. Also wir versuchen, den Besucherinnen einen Einblick in das Schaffen und in das Wirken Gustav Klimts am Attersee zu vermitteln. Also wir haben eine große Willkommenswand, wo die über 50 Landschaftsgemälde von Gustav Klimt, die er in seiner Lebenszeit geschaffen hat, präsentiert werden. Und sie sind auch geordnet in den Orten und in der Zeit. Man hat hier einen wunderbaren Überblick. Und natürlich spielt Gustav Klimt als Sommerfrischler ebenso eine große Rolle bei uns in der Region. Somit wird seine Verbindung zu Emilie Flöge, zu der Paulig-Villa, wird natürlich bei uns genauso thematisiert. Und ein großes Highlight sind die originalen Zeichnungen, die wir präsentieren dürfen in unseren Ausstellungsräumen von Gustav Klimt, die er zum Beispiel für seine berühmten Frauenporträts anfertigte oder eben Skizzen aus den 1880er Jahren in seiner Zeit der Künstlerkompanie.
Wie gelingt es, einem so kleinen und doch sehr engagierten Verein originale Klimtzeichnungen nach Kammerschörfling zu holen? Zumal solche Werke aufgrund ihres Alters in der Regel kaum noch von Museen aus dem Haus gegeben werden.
Wir dürfen uns hier sehr glücklich schätzen, dass wir sehr gute Kooperationspartner bzw. Leihgeber haben. Die Klimt-Zeichnungen wurden dieses Jahr von Wintergalerie Wienerröther und Kohlbacher aus Wien zur Verfügung gestellt. Auch letztes Jahr haben uns Wienerröther und Kohlbacher hier schon großartig unterstützt und wir sind froh, dass wir diese Unterstützung und Kooperation weiterhin aufrechterhalten konnten.
Bleiben wir noch ein wenig bei Gustav Klimt. In diesem Jahr gibt es im Klimt-Zentrum eine ganz besondere Vitrine zu entdecken. Sie zeigt seltene Autographen des Künstlers. Zu sehen sind unter anderem zwei originale Postkarten. Eine davon schickte Klimt seiner Mutter mit lieben Grüßen zu ihrem Namenstag. Die zweite stammt aus der berühmten Villa Paulig am Attersee und trägt nicht nur Klimts Unterschrift, sondern auch jene der Schwestern Flöge. Ein charmantes Stück Zeitgeschichte und ein sehr persönlicher Einblick in das private Umfeld des Künstlers.
Ein großes Highlight ist ein unveröffentlichter Brief von Gustav Klimt an Emilie Flöge, wo im Inhalt hervorgeht, dass er gerade an Zeichnungen von Versacrum arbeitete zu diesem Zeitpunkt.
Im zweiten Jahr der Neuausrichtung des Klimt-Zentrums am Attersee widmet sich die Ausstellung erneut, neben Gustav Klimt, auch einem seiner Zeitgenossen. Als zweiter Schwerpunkt der diesjährigen Ausstellung sind wieder originale Arbeiten eines Künstlers zu sehen, die spannende Einblicke in die künstlerische Vielfalt des frühen 20. Jahrhunderts geben.
Heuer präsentieren wir Alfred Kubin als seinen Zeitgenossen in unserer Ausstellung. Alfred Kubin ist ja bei vielen bekannt für seine schaurigen, sehr mystischen, dunklen Werke. Doch wir haben uns dazu entschieden, das Thema Wasser bei Alfred Kubin einzubinden bei uns, da es einfach den regionalen Bezug zum Salzkammergut und zum Attersee selbst besser trifft. Gustav Klimt selbst hat ja Nymphen und seine Wasserschlangen in den Darstellungen seiner Werke einfließen lassen und wir haben versucht, diese Motive bei Alfred Kubin wiederzufinden. Interessant muss man hier herausheben, bei Gustav Klimt haben die Wasserschlangen auch einen sehr erotischen Zugang und dieser erotische Zugang ist bei Alfred Kubin eben nicht zu finden. Da werden die Nymphen zu fast gefährlichen, mystischen Wesen.
Geht man die Kubinschen Werke ab, ist plötzlich auch der Traunsee zu entdecken.
Das ist richtig, jedoch ein sehr fantastischer Traunsee, der von Alfred Kubin hier gezeigt wird. Man muss dazu sagen, seine Schwester hat am Traunsee gewohnt. Sie arbeitete in Gmunden in der Schleißkeramik und Kubin hat sie dort öfter besucht.
Alfred Kubin hat im Jahr 1908 seinen ersten und einzigen Roman verfasst. Die andere Seite. Ein düsteres, visionäres Werk, das bis heute im Buchhandel erhältlich ist und das er selbst mit über 50 eindrucksvollen Zeichnungen illustrierte. Mit diesem Buch gelang ihm der Durchbruch und plötzlich wurde die Verlagswelt auf den jungen Künstler aufmerksam und zahlreiche Illustrationsaufträge folgten. Auch diese spannende Phase in Kubins Schaffen wird in der Ausstellung des Klimt-Zentrums am Attersee eindrucksvoll thematisiert.
Aus diesem großen Fundus an Büchern, die er illustrierte, haben wir 4 Bücher herausgenommen, unter anderem Andersen, die Meerjungfrau und Rübezahl, die vielleicht bei manchen Zuhörerinnen noch bekannt sind. Und wir haben jeweils 2 originale Tuschezeichnungen von diesen 4 Büchern in unserer Ausstellung präsentiert.
Durch die Kooperation mit der Oberösterreichischen Landeskultur GmbH ist es möglich geworden, auch selten ausgestellte Blätter von Alfred Kubin zu präsentieren. Das Klimt-Zentrum besticht trotz seiner überschaubaren Größe durch eine bemerkenswerte Vielfalt. Neben historischen Positionen wie Klimt und Kubin finden hier auch zeitgenössische KünstlerInnen ihren Platz. Diese spannenden aktuellen Impulse ergänzen das klassische Programm und schaffen eine lebendige Verbindung zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Ganz im Sinne eines offenen, dialogischen Kulturraumes am Attersee.
Wir möchten auch Gegenwartskünstlerinnen zeigen, die sich mit dem Gesamtkunstwerk von Gustav Klimt bis heute beschäftigen und sich von seinem Schaffen auch nach wie vor inspirieren lassen. Nicola Hakel-Haslinger und Mannhardtsberger haben sich beide auf eine unglaubliche Entdeckungsreise gemacht, haben die Orte von Gustav Klimt am Attersee suchend wiedergefunden und haben sich von diesen Motiven der Landschaft wirklich beeinflussen lassen. Auch die Sommerfrische fließt in ihren Werken ein und es ist wirklich unglaublich, was hier für ein Werk entstanden ist bei beiden. Nicola Hakel-Haslinger erarbeitete sich viel über die Fotografie und hat wirklich wunderschöne Werke geschaffen, die auch das Thema Gold aufgreifen. Also sie ist ja eigentlich eine gelernte Goldschmiedin und sie bindet Blattgold in ihren Motiven ein. Also es ist wirklich eine wunderschöne eigene Kunst, die bei ihr entsteht, die aber so viel von der Sprache Gustav Klimts irgendwie in sich trägt. Also man sieht hier wirklich diese Parallelen und die Inspiration, die von Klimt in ihrem Werk sich niederschlägt. Peter Mannhardtsberger hat sich genauso inspirieren lassen, doch er spielt mit einem völlig anderen Medium. Er ist in der 3D-Motion-Filmproduktion und er hat für das Zentrum einen eigenen Film kreiert. In diesem Film werden die Elemente der Villa Paulig aufgegriffen. Er macht eine Zeitreise um 1900, wo Gustav Klimt mit Emilie Flöge die Sommerfrische genossen hat. Und er spielt mit den Farbpigmenten der Frauenporträts. Also man kann sich hier wirklich in einen Wirbel der Farben wiederfinden und man taucht in einen völlig anderen Ort ein. Also es ist wirklich wunderbar, was die Besucherinnen heuer in unserem Zentrum erwartet. Als weitere Positionen sind bereits 2 Künstler den Besucherinnen bekannt. Letztes Jahr haben wir bereits Heinz Kasper ausstellen dürfen und auch IWW. Heinz Kasper ist mit seinen Lichtinstallationen auch heuer wieder in unseren Räumen vertreten. Dieses Spiel von Lichtinstallation mit Poesie und Musik. Das ist so gut angekommen, dass wir entschlossen haben, dass wir das auch wieder weiter ausstellen. Und IWW, letztes Jahr auch noch unser Brückenschlag zur Kulturhauptstadt in Bad Ischl 2024. Und wir sind auch froh, dass wir dieses einzigartige Lego-Werk auch heuer wieder zeigen können.
Neben dem Ausstellungsprogramm gibt es im Juli und August die Veranstaltungsreihe Kultur am Montag im Klimt-Zentrum mit Musik, Literatur und Fachgesprächen. Die Öffnungszeiten in Schörfling sind Mittwoch bis Freitag 11 bis 17 Uhr und Samstag, Sonntag sowie Feiertage von 10 bis 17 Uhr. Jeden Sonntag um 11 Uhr wird eine öffentliche Führung angeboten. Sonderführungen und Schul- bzw. Kinderführungen auf Anfrage. Auf www.klimt-zentrum.at findet ihr alle Informationen und Kontaktdaten. Das war eine Sendung von und mit Erich Weidinger. Franz Schubert möge mir verzeihen, dass ich dafür sein Adante aus der 5. Sinfonie zerstückelt habe. Ich wünsche euch spannende Momente und interessante Erkenntnisse, wenn ihr das Klimt-Zentrum in Kammerschörfling am Attersee besuchen werdet.
Ein Beitrag gestaltet von Erich Weidinger über das Klimt-Zentrum in Kammerschörfling am Attersee mit der Kuratorin Raffaela Hemmetsberger. Und Franz Schubert wird ob der Namens- und Werknennung auch sicher gnädig gestimmt sein. Das war der Widerhall, wie immer nachzuhören und herunterzuladen auf freiesradio.at. Im Namen des Teams verabschiedet sich Jörg Stöger.
Sie hörten den Widerhall. Jeden Dienstag um 18 Uhr. Die Wiederholung jeweils Mittwoch um 10 und Donnerstag um 17 Uhr.